Ja, grüß Gott miteinander und zuerst nochmal Gottes Segen für den Rest des Jahres. Es ist ja noch viel übrig davon, nicht? Dass das damit hingehört. Und wir setzen dann einfach fort. Wir waren gekommen bis zu dem, wo ich sagte, jetzt geht es bei Balthasar um die Trinität. Ist das nicht angeschaltet jetzt, wenn das Weiße da zu sehen ist? Ja, das ist aber.
Dann ist es eigentlich.
Ja, und das war so. Weil ich habe es an sich ja gelernt von Ihnen.
Jetzt stimmt's, ja.
Nicht? So. Also es ging um diesen Satz dann von ihm, Deus semper major, nicht nur für uns, sondern auch für Gott selbst. Also dieser Gedanke, dass es auch in Gott selber ein Geheimnis gibt. Beim Meister Eckhart heißt das so, auch in Gott gibt es einen Punkt, wo er nicht hineinlugen kann. Also wo der Vater das eben vom Sohn hören muss und der Sohn vom Vater und vom Geist, weil eben das zum Wesen von Personen gehört, dass sich gegenseitige erschließen. Und das nimmt bei Balthasar ja sehr starke Formen an, bis dorthin, dass er von der Kenose spricht, also von der Entäußerung Gottes, auch in der Trinität schon, gestützt auf zwei Theologen der Ostkirche, die das so in dieser Schärfe sagen. Rahner war damit nicht einverstanden, weil er sagt, das kommt eben erst durch die Menschwerdung und durch das Schicksal, das dann durch die Ablehnung der Schöpfung gegenüber Jesus von Nazareth geschieht. Aber bei Balthasar gehört das schon in die Trinität selber hinein. Nun machen wir jetzt nicht im vollen Sinn Theologie, wir sind ja bei seinem philosophischen Buch der Wahrheit, aber wo das jetzt hineingehört und er diesen Schritt selber extra tut und sagt, wir haben hier das Feld des gegenseitigen Sich-Erkennens, ein Ankommen und Fruchtbarwerden des Wortes, dem dient ja alles. Und insofern geschieht das hier und die Wahrheit zeigt sich jetzt als Erinnerung, so sagt er, wobei er zwischen R und Erinnerung ein Minus macht, also ein Bindestrich macht, um diesen eigentlichen Wortsinn herausholen. Wenn wir so das Wort Erinnerung hören, denken wir immer an Gedächtnis, an etwas, das man sich ja erinnert, also ins Gedächtnis ruft, was schon passiert ist. Aber eigentlich heißt das Wort ja nach innen gehen und sich selber also nach innen zu begeben, das eigentlich drinsteckt in dem Wort. Und das nimmt er jetzt hier wieder auf und sagt, wir haben hier eigentlich zuerst den Ausgang zum Objekt hin und dann mündet das wieder in den Eingang, die Tiefen Gottes, die der Geist durchforscht. So heißt es im ersten Korintherbrief, wo er dann Paulus fortfährt und sagt, und dieser Geist, der die Tiefen Gottes erforscht, den haben wir empfangen. Das ist ja der Schritt. Und daraus hat dann Pieper in dem zweiten Band seiner Thomas-Texte, die er so ausgewählt hat, hat er genannt das Auge des Adlers, weil Thomas an einer Stelle sich auf Aristoteles bezieht. Aristoteles sagt, unsere Vernunft ist für das Göttliche und für das wirklich Absolute so wenig geeignet wie die Kraft der Nykterides. Man weiß nicht, was das für Nachtviecher sind, ob das jetzt Eulen sind oder Fledermäuse. Was die also sehen können von der Sonne und dem Tageslicht, das ist das, was wir nur sehen können vom Göttlichen, sagt er. Aber dann fährt Aristoteles fort, das Wenige, was wir da sehen, ist also bereichernder und tiefer und beseligender als alles, was wir sonst mit unseren eigentlichen Objekten, nämlich den Sinnesobjekten, mit denen wir hier zu tun haben, was wir dort erfahren können. Und jetzt sagt also dann Thomas, ja, also mit unserer normalen Vernunft, das ist eben wie diese Nachteule da hinsichtlich des Gottes, aber wir haben das Auge des Adlers bekommen. Und vom Adler wird ja gesagt, dass der in die Sonne gucken kann und dass der Adlervater so auch seine Jungen prüft im Nest, im Horst, ob das wirklich echte Adler sind. Wenn die also zwinkern, wenn die in die Sonne gucken, dann wirft er sie aus dem Nest. Man sagt, das gehört zum Adler und er sagt, wir haben diese Kraft des Adlers bekommen, um eben das Göttliche zu sehen, weil wir eben den Geist bekommen haben, der die Tiefen der Gottheit. Er forscht so, dass wenn man über Wahrheit redet, sagt Balthasar, muss ich bis zu diesem Punkt kommen, dass ich davon rede, dass es diese Wahrheit als Erschlossenheit, als sich zeigen, als sich offenbaren, zugleich sich offenbaren jemandem, der sich davon bewegen lässt und sich dafür auftut, dass das in Gott selber nochmal geschieht. Und deswegen kann man sich wirklich fragen, das ist ja das, was Spähmann wiederholt getan hat, dass er sagt, wie kann man eigentlich denken und sich beruhigen bei einem einpersonalen Gott? Das machen also die Juden, das machen die Muslime und das macht auch der normale christliche Philosoph in seiner Gotteslehre, also in der Scholastik, dass dort nicht von der Trinität geredet wird, sondern von de Deo Uno. Und die Frage, dass man eine Person gar nicht existieren kann, weil die Grundvollzüge von Personen interpersonaler Art sind, das ist dann da gar nicht im Blick. Ein Subjekt, das kann ich mir denken für sich. Ein Subjekt und dann hat es Objekte. Okay. Aber Person kann ich gar nicht so denken, weil Person ganz wesentlich interpersonal ist, in Anerkennung, in dem anderen ein Urteil über mich einräumen, ihn anerkennen und mich von ihm anerkennen lassen und diese Dinge, die dort hineingehören, sodass man eine Person gar nicht richtig denken kann. Das ist vielen Leuten gar nicht bewusst, sondern die reden eben von Subjekt und Objekt und dann entfällt das. Und wenn ich über Person nachdenke, bleibe ich dabei ein Gott, aber ich muss sagen, er ist nicht einfach ein Eins, sondern er ist ein Wir. Und darüber haben wir schon öfter geredet, dass das Wir nicht bedeutet Plural von Ich, denn das sind die Iche, sondern dass es ein Wort für Ich und Du ist, für diese Begegnung. Und dann ist aber eben zugleich ja nicht bloß vom Sohn im Blick auf den Vater zu reden, sondern der Sohn spricht nochmal von einer weiteren Person, dem Beistand, dem Tröster, der hier auftaucht, sodass man dann eben bei der Dreiheit sind. Wir haben auch schon immer wieder davon gesprochen, dass das, weil wir das hier nicht erleben, so unmittelbar, dass das von Anfang an auch zu kurz kam. Dass immer wieder gesagt wird, der Heilige Geist ist die Liebe zwischen Vater und Sohn oder er ist die Gabe zwischen ihnen, er ist das Geschenk, er ist der Kuss und so alle solche Dinge kann man bei den Kirchenvätern lesen. Es wird aber nicht deutlich, dass er nicht bloß die Liebe zwischen ist, sondern dass er selber geliebt wird und dass er selber liebt. Das sind wirklich drei Wers und nicht zwei und dazwischen dann das Was der Liebe. Dass das da nicht hingehört. Und das muss jetzt versucht werden, deutlich zu machen. Also, sagt er, es geht darum, dass ich von Gottes Liebe in seiner ganzen Fülle reden muss. So drückt er das aus. Und der Geist, der diese Fülle ermisst, ist selber nichts anderes als Liebe. Weil ja nach der klassischen Tradition immer nur Gleiches von Gleichem erkannt werden kann. Also man kann die Liebe nur erkennen, wenn man selber liebt und liebevoll ist. Sonst muss man die Liebeserklärung eines anderen als Angriff auf die eigene Souveränität oder so etwas auffassen. Man muss also da schon liebevoll hinhören, um das überhaupt als eine Liebeserklärung statt einen Angriff oder Überwältigungsversuch zu lesen. Das ist das Problem zwischen Gott und Mensch. Dass man also hier die Göttlichkeit nur erkennen kann, wenn man dafür so einen Sinn hat. So wie das dann beim Goethe heißt, wer nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnte es nie erblicken. Ich muss also diese Gemeinsamkeit haben und das nennen die mittelalterlichen Autoren cognitio connaturalis. Also man kann rein abstrakt von außen, sagt er, was wissen über die Demut oder die Keuschheit oder wie immer, die führt vor allen Dingen Thomas da an. Aber derjenige, der jetzt selber demütig oder keusch ist, der weiß es genauer, was das ist, als jemand, der da gelehrt darüber redet. Und sei ja auch ein Psychologe. Das ist die Dimension, die hier dazugehört. Also Liebe kann nur von Liebe erkannt werden und als solche strömend und alles einbegreifend, lädt sie dann ein, und das ist ja dann auch der Schluss, dann die Schlussverse der Bibel überhaupt in der Apokalypse, dass es dann heißt, der Geist und die Braut rufen, komm. Das ist das Ende, mit dem die Bibel dann aufhört, in der Form. Und unter dieser Rücksicht, wenn man das jetzt so nimmt, diese Umkehr, also hier, dann sagt er unter der Überschrift Inständigkeit, auch da wieder so Bindestrich, Instand und nicht also Gegenüberstand oder Drunterstand oder so etwas, sondern inständig, sagt er, taucht der Begriff Geheimnis wieder auf. Und da haben wir auch schon oft genug drüber geredet, Geheimnis. wo er zuerst mal einräumt und sagt, natürlich redet man vom Geheimnis dort, wo Leute ausgeschlossen sind. Sonst redet man gar nicht vom Geheimnis. Deswegen macht man das erstmal deutlich. Geheimnis, also das, was irgendwem verschlossen ist. Wenn es nicht irgendwem verschlossen wäre, würde man nicht von Geheimnis reden. So verwenden wir das Wort. Aber wenn man dann genauer hinguckt, und das haben wir ja miteinander schon des Öfteren getan, Geheimnis, dann heißt das gesammelt, ge. Nis heißt wie Heid und Heim heißt Daheimsein, also gesammelt Daheimsein. Und deswegen sagt er hier Inständigkeit mit Bindestrich. Ich stehe innen drin. Also ich gucke nicht von außen auf etwas hin, sondern ich stehe drin und bin umgeben. Deswegen heißt es ja, so hat ja der Paulus in Athen gepredigt mit einem Vers eines griechischen Dichters, der, in dem wir leben, uns bewegen und sind. Das ist das Göttliche. Also Gott ist selber ein Ort. Das ist ein Name, auch ein jüdischer Name für Gott, in der Jesuszeit schon zu sagen, also Makom, Ort. Gott ist ein Ort und wir sind in ihm. Es gibt nicht die Hölle außerhalb Gottes. Da gibt es überhaupt nichts, weil er überall ist. Und dann gibt es innerhalb seiner, in diesem göttlichen Feuer, wenn Sie an die dantische Kosmologie denken, ist dann jetzt der große Kristallhimmel, die Riesenkugel und innerhalb derer 9 weitere Kugeln, bis in der Mitte die Erde ist, die alle umgeben sind vom Göttlichen. Sodass also auch die Hölle nicht etwa Gottes Ferne ist, sondern sie ist, er ist überall da. Das ist seine Liebe und sein Lieben, was dem, der es nicht will, zur Hölle wird. So wie hier, wenn man jetzt mal das Moment oder Anflüge von Stolz oder Eingebildetheit abziehen, die man hat, wenn jemand einen verehrt oder liebt, dann ist es auch hier so, dass also von jemandem ungewünscht geliebt zu werden, eines der schlimmsten Dinge, dieses Stalking, wo man dann ja die Polizei da unter Umständen dann da bemühen muss sogar. Und so wäre das hier, das ist also, dass also dann so die geistlichen Lehrer zum Teil sagen, das Feuer der Hölle ist das Feuer der Liebe Gottes. Für den, der es eben nicht will. Unweigerlich, sodass das muss nicht extra als Strafe da verhängt werden oder so, sondern es ist einfach die Situation. Entweder man lässt sich lieben oder man lässt es nicht. Da Gott nicht aufhört zu lieben, sitzt man dann da, ist man ausgeschmiert, wenn man das nicht will. Man sagt, bin ich gefragt worden, ob ich überhaupt da bin? Ich bin nicht gefragt worden, ob ich also da jetzt geliebt werden will und ich bin nicht gefragt worden, ob ich mich begnügen darf mit dem, dass ich ein Mensch bin oder dass ich mich öffnen muss für die Übernatur, die sogenannte Übernatur. Und zwar so sehr, dass wenn ich diese Öffnung auf die Übernatur verweigere, ich meine Natur kaputt mache. Das ist das, was die Leute ja nicht verstehen. Ist ja auch schwer verständlich. Sondern warum soll ich, wenn ich nicht über mich hinausgehe, mich selber kaputt machen? Warum soll das nicht gehen? Es ist schwer genug, ein ordentlicher Mensch zu sein. Es gibt Leute, die sagen, das schaffen wir alle nicht, da muss man Gott sein, um das zu schaffen. Und das war eben Jesus, nicht? Aber das war halt nur einer Mensch, der zugleich Gott ist. Wir anderen müssen das so versuchen und schaffen das nie richtig. Aber dazu diese Verpflichtung, wenn wir uns da nicht drum bemühen, über uns hinauszugehen, können wir nicht sagen, was ich habe, habe ich und das darüber hinaus lasse ich weg, sondern geht mir schon kaputt, was ich habe. Und das drückt auch Jesus in seinem Gleichnis so aus, dass da der König lädt ein zur Hochzeit und dann kommen die Leute nicht und dann schickt er ja Boten aus und lässt die Leute dann hinrichten, die da der Einladung nicht folgen. Man kann natürlich sagen, was ist das für eine Einladung? Und deswegen verstehe ich schon, dass es Leute gibt, die das Christentum nicht mögen. Also das ist schon kapierbar vor diesem Hintergrund, wenn man das sieht. Also das, deswegen hier, also Inständigkeit. Also er sagt auch, es ist tatsächlich so, dass hier zunächst mal die Unzugänglichkeit, der Entzug, die Unsichtbarkeit im Blick steht, wenn man von Geheimnis redet. Wenn dann jemand ausgeschlossen wird, redet man nicht davon, klar. Aber der Mensch muss eben entdecken, dass er tatsächlich da in dieser Heimat ist und das eben auch entdecken muss, der Mensch als Staub und Asche vor dem übernatürlichen und überhimmlischen Licht. So sagt das ja dann Abraham schon oder so sagt, ich bin Staub und Asche. Und darum liegt der Ort negativer Philosophie wie Theologie in der Kritik an weltlichen Göttern, also ist unmittelbar ganz wesentlich für die Bibel. Also es gibt eine negative Theologie dort, die wendet sich aber nicht gegen Gott, sondern die wendet sich gegen die weltlichen Götter. Und dann zitiert Balthasar an der Stelle dann dieses Wort von Platon, was der russische Philosoph, also der litauische Philosoph ständig benutzt, nämlich das Wort, dass das Gute jenseits des Seins ist. Epekainates Usias. Also Usia heißt eigentlich das Anwesen, ein Gutshof mit einem Anwesen, ein hoher Besitz. Und jenseits dieser Besitze, lateinisch heißt das dann Substanz, Bestand, jenseits dessen ist das Sein. Das sagt Plato an dieser Stelle und das ist das, was Levinas sehr oft zitiert von ihm her. Jenseits des Seins ist natürlich schwierig, wenn man den klassischen Seinsbegriff verwendet, wo dann Thomas sagt, Gott selber ist esse ipsum, er ist das Sein selbst. Aber wenn man das eben nicht tut, sondern beim Sein doch eher denkt an die Verhältnisse des Seienden, also an das Sein der Seienden und nicht an das Sein in sich selbst, dann passt eben dieser Unterschied, den Levinas jetzt übernimmt von Platon und sagt, das eigentliche Sein ist jenseits, die eigentliche Erfüllung ist jenseits des Seins, das eigentliche Geheimnis. Und das radikalisiert sich dann in dem Neuplatonismus und in der Zen-Philosophie des absoluten Nichts. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen mal das Buch in der Hand gehabt hat, das ist lesenswert, von dem Pater Waldenfels, dem Fundamentaltheologen, Absolutes Nichts, wo er behandelt eben den Dialog zwischen Buddhismus und Christentum. Das ist dort behandelt. Also es gibt ja diese Bestimmung, einen positiven Nichtsbegriff, der hier verwendet wird. Und er zeigt eben diese beiden Formen, also dass wir im Zen-Buddhismus haben wir das und eben im Neuplatonismus, dass hier wirklich vom absoluten Nichts geredet wird. Nicht einem relativen Nichts, das heißt das Nicht-Vorhandensein von Seienden, sondern das absolut schlechterdings Nichts. Da kann man sich natürlich eigentlich nichts dazu denken. Hegel führt das in seiner Logik ja so durch, dass er sagt, das Sein schlägt selber ins Nichts um. Da fragt man sich, wie kommt er auf so eine Idee? Und dazu muss man wissen, dass er, wenn Hegel vom Sein spricht, er das Was-Sein im Blick hat und nicht das Das-Sein. Und das kommt schon in einer Generation nach Thomas, kommt das schon, dass das so gemacht wird. Also Thomas denkt beim Sein im Kern an das Das-Sein, an das Wunder dessen, dass es überhaupt etwas gibt, das hingehört. Und dann setzt so eine merkwürdige Essentialisierung ein. Bei Scotus, 100 Jahre später, haben wir dann die Aussage, dass die Philosophie die Lehre vom Begriff Sein ist, vom Konzept Sein. Da ist natürlich diese ganze Fülle des eigentlichen Wunders, das ist weg. Und jetzt müssen Sie gucken, wie geht man mit um, wenn man einen Menschen kennenlernt und ist von dem fasziniert oder so, wo Sie dann merken, wie diese Faszination immer wieder umschlägt. Also vom Was zum Das und vom Das wieder zum Was. Also einerseits ist es ein Wunder, dass es überhaupt so einen Menschen gibt. Zweitens, was der kann, hat, was an ihm faszinierend ist oder so. Und dann ist es wieder das, statt des Was wieder das Das. Da kann man sehen, wie das hier eigentlich abläuft. Und da ist eben, gehört Thomas zu den Leuten, dann, dass das ist das Entscheidende. Und das wird auch einer der bekannten Schüler Hegels wieder so machen, nämlich Feuerbach, der sich ganz scharf wendet gegen die Idee, dass das Sein und das Nichts ineinander umschlagen, weil er ausgeht vom Ich-Du-Verhältnis und sagt, da gibt es kein größerer Unterschied, als ob der Mensch, den man liebt, ob der da ist oder nicht da ist. Also von wegen Zusammenfall. Und sagt, das ist Unfug. Sondern Sein und Nichts sind, können überhaupt nicht zusammenfallen. Wenn man aber jetzt so denkt wie der Hegel und geht aus vom Sein als Was, und jetzt müssen Sie ein ganz abstraktes Was denken. Also ohne groß-klein, ohne dick-dünn, ohne schwarz-weiß, ohne was weiß ich, also alle Wies weglassen. Nur ein reines Was. Dann ist das so gut wie nichts. Und deswegen ist das Wort Sein, das sagt dann auch die Hochschullastik, überhaupt gar kein Begriff. Weil normalerweise gilt ja von einem Begriff, dass er umso reicher ist, je weniger er bezeichnet und dass er umso mehr, also umso weniger meint, je mehr er bezeichnet. Also ein Beispiel, wenn ich sage einfach Druckwerk, dann gilt alles, was schwarz auf weiß ist. Wenn ich sage Fachliteratur, ist das schon eine Einengung. Das gilt dann wieder nur für eine bestimmte Art von Druckwerken. Es sind weniger, aber ich erfahre mehr. Also von jedem Begriff gilt, dass das, was er bezeichnet, im umgekehrten Verhältnis zu dem steht, was er bedeutet. Je mehr etwas bedeutet, desto weniger bezeichnet es. Je mehr es bezeichnet, desto weniger bedeutet es. Wenn ich bloß sage Seiendes, ja, was habe ich dann gesagt? Da habe ich alles gemeint. Aber da habe ich weder was von wer, noch was, noch sonst wie gesagt. Es ist einfach so. Daher. Und jetzt ist es so, dass also Seiend deswegen erstmal leer ist. Es muss gefühlt werden. Zum Beispiel Substanz und Akzidenz, Personal oder Unterpersonal oder wie auch immer. Alle Hinzufügungen sind aber auch selber wieder Seiende. Und deswegen gilt, dass das Wort Sein sowohl alles bezeichnet wie alles bedeutet. Klar? Und drum sagt dann eben Thomas, das kann man gar nicht Begriff nennen. Das nennt er dann lieber Intentio, also eine Ausrichtung auf. Weil dieses Gesetz, das sonst für alle Begriffe gilt, nämlich diese umgekehrte Proportionalität von Bezeichnen und Bedeuten, fällt weg, wenn ich von Sein rede. In der Form, wenn ich also das so offen behandle und bloß vom Konzept rede. Und dann bin ich eben in einer, und das macht jetzt dann die Zen-Philosophie oder auch der Neuplatonismus, zu sagen, ich kann überhaupt nichts sagen über das Sein und die Wirklichkeit. Das Geheimnis heißt das, worüber man überhaupt nichts sagen kann und da nichts möglich ist. Und wenn ich das so mache, dann sagt eben Balthasar, ist das die weitestmögliche Entfernung von dem, was die Suche der biblischen Menschen meint, wenn die zum Göttlichen unterwegs sind und auch sagen, das kann ich nicht, ich kann Gott nicht begreifen, wenn ich ihn sehe und er sich zeigt, ist das mein Tod, weil ich dem nicht gewachsen bin, aber trotzdem ruft man danach, zeige mir dein Angesicht und ich werde heil, also dass man da durch den Tod hindurchgeht, sogar nochmal. Das will der biblische Mensch. Und nicht das, was der Neuplatonismus will und von dort her Mystiker, die sich darauf berufen und eben Zen-Denken oder so, die sagen, nein, ich muss in dieses Nichts hineingehen, ich muss aufhören, jemand zu sein oder so etwas, sondern mich da verlieren. Und das ist eben hier nicht gemeint. Balthasar spricht dann in diesem Zusammenhang von Flucht und er sagt, diese Flucht kommt aus einem Überdruss am Suchen. Weil man das nicht aushält, immer zu suchen. Bei Augustinus heißt das, Gott ist so, dass man ihn sucht, um ihn zu finden, und man findet ihn, um ihn zu suchen. Weil er dann einfach immer noch mal größer ist, das Geheimnis wird wieder größer, wie in der Wissenschaft. Mit jeder Antwort haben Sie gleich ein Dutzend neue Fragen. Mit jeder Tür, die Sie aufmachen, haben Sie wieder einen Korridor mit vielen Türen rechts und links. Das ist eigentlich die Situation. Je mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man alles nicht weiß. Deswegen, wer wirklich ganz dumm ist, kommt sich ganz glücklich vor, denn der merkt gar nichts, dass er da irgendwas nicht weiß. Nicht? Aber je mehr man weiß, man kann das auch so, ich habe das nur so ausgedrückt, eine Insel, je größer die ist, desto länger ist auch das Ufer zum Meer. Wenn ich bloß ein Punkt bin, dann habe ich keine große Uferlandschaft. Nicht? Je größer die Insel, desto länger das Ufer. Und je mehr Wissen, umso mehr nicht wissen, dass das hier genau nochmal mit hineingehört. Und das nennt dann aber Cusanus dann die Docta Ignorantia, die belehrte Unwissenheit. Das ist also nicht einfach so, sondern ich weiß, wie das nochmal weitergeht und das ist hier aufzunehmen. Und dieser Überdruss, dass man da nie an ein Ende kommt, sondern jede Antwort wieder neue Fragen aufwirft, sagt er, das geht den Leuten auf die Dauer, zum Teil auf die Nerven, wenn sie es nicht lieben. Und dann haben sie die Nase voll und sagen, das lasse ich jetzt einfach und sagt, da geht nichts. Während in Wirklichkeit genau diese Form hingehört. Und man rettet sich dann in ein System hinein, wo alles beantwortet wird. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg, ich gehe in einen resignierenden Agnostizismus. Ich übernehme, dass ich sage, man kann nichts wissen und erkennen. Das sind die beiden Formen. Sie sehen, das ist ja die Krise vom Faust am Anfang, nicht?
Wo er sagt,
ja, also das eine ist ein System, wo sich alles eben ordnet und zusammenschließt und dann ist alles klar. Die Frage ist, was habe ich da weggelassen oder zurechtgeschnitten, damit das so funktioniert? Und das andere ist ein resignierender Agnostizismus. Also ich sage, wir können es nicht wissen. Während es darauf ankäme, zu sagen, doch, ich weiß, aber ich komme mit meinem Wissen nie an ein Ende, sondern jedes Wissen wirft wieder Fragen auf. Und so gibt es dann eben auch Leute in der Metaphysik. Also Rahner in seinem Denken ist von der Frage ausgegangen ausdrücklich, also nicht wie von der Behauptung wie Fichte und wie ich es auch lieber mache, sondern von der Frage. Und so auch Koret dann in seiner großen Metaphysik in Innsbruck geht aus von der Frage und sagt, die Frage, die eben auf alles hingeht, aber wo ich eben einen Frageansatz habe und das von dort her weiterentwickle. Ich würde meinen, auch eine Frage behauptet sich als Frage. Insofern bin ich da Fichtianer und setze das Behaupten fundamental. Aber Paderana hat die Frage gesetzt, bitte.
Also außer diesen zwei Möglichkeiten, sagten Sie noch, die Möglichkeit ist zu lieben.
Eben, dann ist es anders. Wenn ich in Liebe dran gehe, dann freut mich sowohl, was ich jetzt neu erkenne und verstehe, wie mich zugleich freut, dass das, was ich da liebe, dass das über meine Fassungskraft hinausgeht und mich aus mir herausruft und über mich hinaus, wo das hineingehört und wo dann eben, so sagte ich ja, beides eine Freude ist, wenn ich wieder was erkenne oder verstehe ein Stück weiter oder wenn ich zugleich auf neue Fragen gestoßen werde, auf neue Wunder und Geheimnisse. Deswegen muss man nur aufpassen, dass es echte Geheimnisse sind und keine Rätsel. Manche Leute denken, sie müssen möglichst rätselhaft auftreten, damit sie dann die Leute faszinieren. Aber auf die Dauer, behaupte ich, ist nichts langweiliger als ein sogenannter interessanter Mensch. Also es kommt nicht darauf an, interessant zu sein, sondern eben, ja, was? Also, wer hat das gesagt? Steht bei Wittgenstein, wo habe ich das gelesen, oder bei Buber, dass eben ein Mensch, der geliebt wird, nicht interessant ist, sondern wichtig. Eine andere Kategorie. Bei Kierkegaard ist interessant ein Wort, das zum Bösen gehört. Also da versucht sich interessant zu machen auch und von dort her überraschend und dergleichen. Das gehört zum Dämonischen bei ihm. Das ist so, dass man zum Beispiel eben von zu raffinierten Speisen kann man nicht jeden Tag dasselbe essen, aber Brot und Wein geht jeden Tag. Nicht? Und das muss man einfach sehen, was da jeweils hingehört. Also, das müsste man sehen. Ich würde noch ein drittes nennen, außer diesen beiden, also diesen Überdruss am Suchen, also die Flucht ins System oder in Agnostizismus, nämlich die, ich möchte mal so sagen, die Selbstkonturierung einer Erkenntnissuche, die sich als Begreifen wollen versteht. Also wenn ich Erkennen als Begreifen verstehe, Begreifen definiert Thomas als etwas erkennen nach allen Seiten und Möglichkeiten, in der etwas überhaupt erkannt werden kann. Das nennt er Begreifen. Und da muss man gucken, weil das in verschiedensten Übersetzungen immer wieder nicht unterschieden wird. Und man liest Erkennen, wo Begreifen hingehört und Begreifen, wo Erkennen hingehört. Auch zum Beispiel in der neuen Übersetzung von Die Wege Gottes, was ein wunderschönes Buch ist, von Henri de Lubac. Da heißt die ansonsten verbesserte und neue deutsche Ausgabe, seit ein paar Jahren ist die auf dem Markt, da wird immer also Erkennen und Begreifen durcheinander geworfen. Und das geht nicht. Gott ist tatsächlich unbegreiflich, ja nicht bloß Gott, jeder Mensch ist unbegreiflich. Und zwar für sich wie für die anderen. Aber nicht unerkennbar, sondern man ist als unbegreiflich erkennbar. Als unbegreiflich erkennbar, dass das hingehört. Und wenn ich also jetzt nun Erkennen als Begreifen wollen verstehe und versuche dann an mich selbst zu begreifen, dann muss ich erkennen, wenn mir das gelingt, hätte ich mich ja aufgehoben, dann wäre ich ja weg. Also muss ich mir selber irgendwie eine Grenze machen. Oder ich muss mir auch die Grenze dem anderen gegenüber machen. Ich muss sagen, ich kann Gott eben nicht erkennen, denn wenn ich ihn ja wirklich erkennte im Sinn von begreifen, wäre er ja verschwunden. Und da gehört dann dieses Wort hin, mit dem Clive Staples Lewis seine Vorlesungen über die Abschaffung des Menschen schließt. Da heißt nämlich der Satz, wer alles durchschaut, sieht nichts mehr. Wer sich und alles andere durchschaut, der sieht nichts mehr. Das ist der Nihilismus der Ironie und der Romantik. Gegen nichts wettert Hegel so wie gegen diese Art von Romantik der Schlegelbrüder und so. Wo einem nichts was wert ist und man selber durchschaut sich natürlich auch und ist auch nichts wert. Und es ist einfach der eigentliche Nihilismus, der dann auftritt. Wenn ich dabei bleibe, erkennen als durchschauen zu fassen. Jetzt fragen wir uns mal, in welchem Maß auch in uns selber dieser Zeitgeist auch mit drin steckt, dass wir erkennen zu einem ganz wesentlichen Teil als durchschauen, als entlarven verstehen und aufdecken. Wenn das wirklich so wäre, müsste man sich also auferlegen, irgendwo mit dem Erkennen aufzuhören. Denn dann käme man bei dem Punkt an, wer alles durchschaut, sieht nichts mehr. Und das erklärt dann auch nochmal so das Eintreten für eine negative Theologie, also in einem falschen Sinn. Dass man hier sagt, ich muss hier einfach eine Wand, ein Tabu zum Beispiel aufsetzen. Da wird nichts erkannt oder eingesehen, sondern das ist eben einfach ein Verbot aus. Und das ist eben hier nicht gemeint. Aber sowas gibt es. Also man setzt sich ein Unverzehrbares entgegen, um sich ohne Ende daran abarbeiten zu können. Müsste man sagen. Also eine Negativität, um die Suche festzuhalten in ihrer Endlichkeit. Und welcher Name ist da zu nennen? Einer unserer großen deutschen Namen? Lessing. Lessing, der ausdrücklich schreibt in seiner Replik, wenn Gott ihm anböte, der einen Hand die Wahrheit und in der anderen sie zu suchen und mich ewig zu irren, dann würde er ihm demütig in die Linke fallen und sagen, Vater, die Antwort, die Wahrheit ist ja ganz für dich, ich will sie lieber endlos suchen. Und das nennen dann Leute, auch Theologen, theologische Kollegen, den Wahrheitssucher Lessing. Dabei ist das Unfug. Den Text einmal muss ihn ja nur lesen. Er kriegt es angeboten, also er versucht ja fair zu sein. Also er sagt nicht, ich muss hier, weil hier das Feuer verboten wird den Menschen oder so wie Prometheus, muss ich das auf mich nehmen, das frei zu kämpfen und werde hinterher schwer bestraft von dem Zeus oder so, aus Liebe zu den Menschen. Nein, er sagt, wenn Gott es mir anböte, ich muss es nicht rauben. Aber wenn er es mir anböte, würde ich es nicht nehmen wollen, sondern lieber es ewig suchen, statt es zu haben. Weil er sagt, jeder Besitz macht träge und hochmütig, selbstgewiss und dergleichen. Und deswegen möchte er das lieber ewig suchen, anstatt es zu finden. Da kann man schon verstehen, dass dann so mittelmeerische Menschen, also Leute eben, die ums Mittelmeer da wohnen, Italiener oder so, sich wundern über diese neurotischen Deutschen, nicht? Die das so als Idee haben, mit dem Fauster, wenn ich zu einem Augenblick sage, verweile doch, du bist so schön, dann hat mich der Teufel schon. Und das ist eigentlich eine Beschreibung von neurotischem Zustand. Wenn ich da also nur unterwegs sein will und nie ankommen. Ja, schon merkwürdig. Und das müsste man sehen, und nun gibt es ja diese Suche auch, und gerade in der biblischen Tradition wird gesucht, aber da wird gesucht im Raum des von Gott eröffneten Bundes. Und so soll das ja auch vernünftig zwischen zwei Menschen sein, dass sie sich einander erschließen, aber reicht das ganze Leben nicht aus, um den anderen auswendig zu lernen. Gab mal so ein Chanson da im Österreichischen, ich habe dich auswendig gelernt. So, wo ich sage, um Himmels Willen, das heißt dann für mich Ende der Liebe, wenn es das wäre, nicht? Sondern genau das geht eben nochmal nicht. Also unter einer Rücksicht vertieft sich die Negativität dann sogar, weil jenseits also aller so naturalen Vorstellungen das Wissen um das innerpersonale Geheimnis wirkt, Auf der anderen Seite liegt aber allem das Gefundensein durch Gott voraus und zugrunde. Das ist überhaupt der Punkt. Nicht wir suchen und finden, sondern wir wurden ja gefunden und gesucht und waren dann ungefragt einfach da. Das ist ja der Schritt, der hier hingehört. Und von dort her kann man dann so nachdenken, wie muss ich also nun diese Suche dann wirklich verstehen, wenn ich sehe, wie es nicht gemeint sein kann. Und da finde ich, ist eben wichtig, dieser frühe Text von Karl Rahner über den Begriff des Geheimnisses in der katholischen Theologie. Das ist ein längerer Text im vierten Band, also nach der alten Ausgabe, der Werkausgabe, wo er das aufnimmt, wo er sich wendet gegen ein Verständnis, das Geheimnis so auffasst als einen Satz geheimnisvoller Sätze. Das ist eben mit Geheimnis nicht gemeint, dass es ein Stoß von unverständlichen Sätzen ist und wo er deswegen auch meint, es hat wenig Sinn zu sagen, dass ich erst einmal vom Glauben zum Schauen gehen muss. Also dass ich hier nicht weiß, sondern nur glaube und dass ich dann weiß, weil ich dann schaue. Wo er sagt, nein, auch der Glaube vertieft sich. Das war ja ein Punkt, der ihm wichtig war, immer dieser Schluss vom 13. Kapitel im 1. Korintherbrief, dieses berühmte Hohelied der Liebe, wo es da am Ende heißt, nun bleiben diese drei, die größte von ihnen ist die Liebe, und wo die meisten das so lesen und sagen, die Liebe bleibt und Glaube und Hoffnung hören auf. Denn Glauben brauche ich nicht mehr, weil ich jetzt schaue im Himmel, und Hoffnung brauche ich auch nicht, denn jetzt bin ich ja angekommen. Also bleibt nur die Liebe. Während er sagt, nein, es bleiben alle drei. Nur verwandelt sich natürlich der Glaube, das heißt, das sich öffnen für und entgegennehmen von, ohne dass man das jetzt in sich da so beweist, so von außen drüber redet. Und bei der Hoffnung auch, dass man sich immer mehr auftut, weil immer mehr einem aufgeht von Meditation zu Meditation. Und darum sagt er, bleiben und liest dieses Nün, das da steht, nicht als hier und jetzt, sondern als logisches, also. Nun also bleiben diese drei. Während andere lesen, dass dieses Nün heißt hier, ist es eben so auf Erden, wo wir eben dann noch im Exil sind und hinterher sind wir erst daheim. Sondern gerade daheim sind wir ja im Geheimnis gerade. Dass da ein Schritt nochmal geschieht, von diesem hier erstmal nicht in dieser Weise haben, das ist ja unbenommen. Die Frage ist, ob der Schritt aber so riesig ist, dass ich sage, jetzt hört der Glaube auf. Der sei vorher gar kein Wissen und hinterher bloß noch Wissen statt Glauben. Sondern im Glauben weiß ich, wenn Wissen eben heißt, sagen können, dass ich sagen kann, was der Fall ist. Das ist ja, kommt darauf an, wie ich Wissen definiere. Die meisten Leute, wenn man sie fragt, was ist Wissen, sagen, Wissen ist eine Meinung, die bewiesen ist. Dann sage ich mir, das stimmt nicht. Denn es gibt die Leute, die zum Beispiel dann auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurden die werden hinterher durch eine DNA-Analyse, nachdem sie tot sind, also entlastet und freigesprochen, nicht? Die sollten das vorher nicht gewusst haben. Sie konnten es nur nicht beweisen. Also Beweis gehört nicht unbedingt zum Wissen dazu. Sondern Wissen heißt sagen können, dass ich sagen kann, wie es ist. Also Wissen heißt also ein Wahrheitsverhältnis, das mir zugleich bekannt ist. Mein Beispiel war ja immer, Sie erinnern sich wahrscheinlich, wenn einer von Ihnen jetzt sagen würde, die Zahl der Sterne ist im Moment gerade und zur selben Zeit würde ein anderer sagen, ist ungerade, dann wissen wir, einer von beiden hat die Wahrheit gesagt, wir wissen nur nicht wer. Und Wissen heißt einfach nicht bloß die Wahrheit sagen, sondern zugleich auch ist mir bewusst, dass ich die Wahrheit sage. Das heißt für mich Wissen. Ne? Also diese merkwürdige Doppelung. Ich habe ein Wahrheitsverhältnis und weiß, dass es wahr ist. Also darf ich jetzt natürlich nicht wieder Wissen benutzen. Das wäre eine schlechte Definition. Deswegen habe ich mich also anders ausgedrückt und habe gesagt, sagen können, dass ich sagen kann, wie sich's verhält. Woher ich das weiß, gehört nicht in die Definition.
Komplexität dieser Wahrheit spielt ja dann auch eine
Rolle. So ist es.
Also es kann ja so komplex sein, dass ich es zwar weiß, aber es nicht ausdrücke oder erahne.
Das zum Beispiel, das ja, genau.
Das ja. In der Hinsicht auch
gehört genau hinein, auch. Ja, mein, ja.
Ja.
Meine ich auch. Und da gehören, also gerade jetzt, gehört jetzt hier Balthasar eben hin, gegen eben, Hegel würde ja sagen, es geht um die Anstrengung des Begriffs, so heißt ja sein berühmter Satz. Nicht? Er sagt, ich muss also wirklich es begreifen und das Begriffene auch noch auf den Begriff bringen. Dass ich wirklich, also das hat schon der Sokrates so angefangen und das hat der einer meiner Lehrer, eben Professor Laut, seiner Zeit eben auch dem Sokrates vorgehalten und hat gesagt, er war der erste Ideologe. Er hatte mal einen Festvortrag in Salzburg zu halten gehabt, bei den Salzburger Hochschulwochen, weil er als Erkennen nur zulässt, wo man auch die Definition davon weiß. Und das stimmt nicht. Man kann einem Kind sagen, bring einen Stuhl, aber ob das einen Stuhl richtig definieren kann, im Unterschied von Sessel und Schemel oder was man will, das steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn man sagt, bring mal einen Stuhl, dann wird es nicht den Tisch bringen. Aber der Sokrates meint so, ich weiß dann etwas oder kenne es, wenn ich es also definieren kann. Das war so seine Einstellung. Und das kriegt dann so seine Höhe dann beim Hegel, wenn der eben sagt, die Anstrengung des Begriffs. Ich muss etwas auf den Begriff bringen, das Ganze oder so. Und da sagen jetzt nicht bloß Balthasar, sondern eben viele Leute, andere sagen, nein, so geht's nicht, sondern nicht ich habe hier etwas begriffen, sondern ich gehe in eine Wirklichkeit hinein, die mich umgreift, die meine Heimat ist. Die stecke nicht ich in die Tasche, dann wäre ich nämlich deren Heimat, sondern die hat mich umgriffen. Und das an seinen besseren Stellen meint das, sagt das auch Rahner, wenn er von Gott als Geheimnis spricht. Manchmal klingt das nur so, als wäre es da so finster und dunkel und schwarz und man sähe eben nichts. Aber an anderen Stellen will er schon sagen, dass er uns umgreift und wir uns ergreifen lassen sollen, statt dass wir ihn ergreifen. Ihn ständig, wir stehen innen drin und werden von ihm umgriffen. So wie manche haben dann auch an dieses Plato-Gedicht gedacht, ein Liebesgedicht von Platon, wo er davon redet, der Himmel, die Sterne des Himmels sind so viele Augen. Und so guckt er also auf den Jungen, den er da liebt oder so. Ne? Also man sagt, so wie also der Himmel guckt, dass man sagt, und jeder Stern ist wie ein Auge und so ist Gott um uns rum und guckt eben von allen Seiten auf uns. Heute sagen dann die Fachleute, er guckt nicht von überall, sondern er guckt from nowhere. Um zu vermeiden, dass ich eine Perspektive reinbringe, die beim Nietzsche so wichtig wird, nicht? Die Perspektive. Gott hat in dem Sinn keine Perspektive, weil er von allen Seiten direkt guckt. Ja?
Insbesondere schaut auch von innen aus.
Und das ist nochmal das Weite. Eben, einerseits ist er nochmal innen, eben, er ist ja nicht bloß außenrum, sondern innen ist er auch nochmal. Deswegen heißt ja auch dieser Satz dann vom Augustinus im Ganzen, höher als mein Höchstes und innerer als mein Innerstes. Also man kommt auch nach innen an eine Grenze, das wissen viele Leute nicht, sondern die meinen, also in der Mitte bin ich dann da und da sei mein ungeschaffener Kern oder so etwas. An uns ist überhaupt nichts ungeschaffen. Wir sind ganz und gar geschaffen, von der Haarspitze bis zum Zeh. Ist alles also geschaffen, schlechterdings. Das ist der entscheidende Punkt. Nur, dass wir geschaffen werden, das ist nicht also unser Besitz, sondern das kommt uns eben, sagt dann Luther, das kommt uns ab extra, von außen. Also wir sind drinnen und dann von allen Seiten her, aber es ist natürlich innen genauso da. Dass das hineingeht. Also innerer als mein Innerstes. Es ist nicht einfach mein Innerstes. Innerer als mein Innerstes. Interior intimo. Und als solcher zugleich höher als mein Höchstes. Und zwar nicht bloß in einer Richtung, sondern in allen Richtungen. Und deswegen heißt es im Psalm auch so, du umgibst mich von allen Seiten, du weißt, du kennst mich oder so. Manche Leute sagen dann zum Beispiel, auch Bieser hat darüber extra ein Buch geschrieben, dass er sagt, das ist ja schrecklich, wenn man da so eingesperrt wird von Gott, weil er da ganz so fasziniert war vom Nietzsche. Der das so sagt und sagt, das müssten wir weglassen als Christen. Was ich, habe ich auch damals geschrieben, eben gesagt, das halte ich für falsch.
Dieses Ich, wenn nun dieses Ich des Menschen Cognitio con naturalis,
ja.
Vom Ich Gottes
hineingenommen. Ja.
Also aus Gott geboren. Dann fällt es mir natürlich zu schwer zu sagen, dass alles, was ich bin, nur Geschaffenes sei.
Ja, ja, das ist tatsächlich das die Gefahr.
Ich bin da,
ja,
so ist es.
Ja. Aber ich muss ständig, also Augustinus sagt, sage du Freund, ich sage Knecht von mir. Also der versucht, das nicht zu vergessen. Während tatsächlich, ganz wie Sie es beschreiben, weil das so überwältigend ist, auch für den Menschen, der das jetzt wirklich erleben darf und erfahren darf, also die sogenannten Mystiker, nicht, sind in der Gefahr, dann zu sagen, ja, ich bin ja auch Gott oder wie Gott oder so. Während, wenn man genauer guckt, bis hin zu dem Buch von der Porete, die ja verbrannt worden ist dafür, ihr Buch, nicht, dass sie einerseits auch solche Sätze hat, wo das so klingt, als wäre sie Gott selber, aber wo sie dann wieder in anderen Punkten sagt, nein, nein, natürlich nicht, sondern ich bin eben ganz von ihm durchglüht und ich bin ganz in ihm als dem Ofen. Und das ist natürlich seine Liebe, die mich dadurch flammt und alles oder so. Also das muss man festhalten, beide Punkte, dass er auf der einen Seite sagt, ich bin nicht also was Kleines, da irgendwie da in der Gegend und er da oben groß, sondern ich bin so in ihm und mit ihm eins, dass ich sagen kann, das ist alles in mir, denn er ist ja auch in mir, mit seiner Größe ist er zugleich innerer als mein Innerstes nochmal, aber dass ich doch festhalte, ich stehe ihm gegenüber. Das heißt, auch der Mystiker darf nicht vergessen, dass der Himmel ein Ort und ein Zustand der Anbetung ist. Und Gott betet sich nicht an. Das ist der entscheidende Punkt. Also auch der Mystiker darf nicht aufhören, anzubeten. Sondern ich behaupte, dass die Spitze allen Gebets die Anbetung ist. Also die Basis von allem Gebet ist der Dank. Weil was man nicht selbst hergestellt hat, sondern was einem geschenkt wird, das nimmt man an, das verdanke ich. Ich verdanke mich jemandem, ich habe mich nicht selber geschaffen. Also ist der Dank die Basis von allem. Dann ist die Bitte in der Mitte, in allen Sprachen. Bitte und Gebet ist sehr oft auch etymologisch dasselbe Wort wie im Deutschen. Und dann gibt es die Anbetung.
Nun ruft aber der wahre Mensch aus, ich preise dich, Vater, Herr im Himmel,
ja,
dass du all das den klugen Weisen dieser Erde verborgen hast. Also niemand kennt den Vater, nur der Sohn.
Ja.
Also der wahre Mensch und wahre Gott ist ja in der Dreifaltigkeit. Ich preise dich, Vater im Himmel. Also, ich weiß nicht, was Sie mit Anbetung meinen, aber den Vater zu preisen,
ja,
der Sohn preist den Vater,
ja,
das ist schon Anbetung.
Also das ist keine Anbetung, meine ich, sondern das ist die menschliche Seite daran, weil wir können das ja nicht richtig denken, wir können es immer nur so andenken. Ne? Also dass man damit insofern Jesus von Nazareth ein Mensch ist und er ist ja kein Halbmensch und kein Halbgott, sondern er ist ganz Gott und ganz Mensch. Als Mensch betet er an, als Mensch glaubt er, zum Beispiel, das ist auch ein Punkt, wo immer wieder diskutiert worden ist, auch unter den großen Theologen, kann man sagen, dass Jesus geglaubt hat. Und da gibt es immer wieder Theologen, die sagen, nein, nachdem er ja Gottes Sohn ist, braucht er nicht zu glauben. Andere sagen, nein, wie immer das mit seiner Psychologie da aussieht. Als Mensch glaubt, hofft er. Und als Gott ist er natürlich anders. Der Sohn zum Vater in der Trinität spricht anders zu ihm als der Menschgewordene, der als Mensch jetzt ihn anbetet und eben sagt, er ist es. Deswegen ist ja auch zum Beispiel der Punkt, dass der Gottmensch sagt, der Vater ist größer als ich und weiß mehr Dinge, während also die Lehre der Kirche ist, dass die drei Personen alle gleichen Ranges und gleicher Höhe sind. Ja.
Wenn wir jetzt aus dem Beten, also anbeten ist Beten,
ja,
wenn wir da diese Cognitio connaturalis ausklammern würden, also mein Beten muss ja göttlicher
sein. So ist es, natürlich, ja.
Also
ja, klar.
Person beten.
Ja, ja.
Aber warum nicht anbeten? Wenn ich das Anbeten ausgerechnet, dann nur menschlich.
So ist es. Also Anbetung ist das Wort für die Haltung des Geschöpfs gegenüber dem Schöpfer. Das ist also der Punkt. Das ist also gemeint damit. Man könnte es auch ausdrücken, das wird in den klassischen liturgischen Sprachen noch deutlicher als im Deutschen. Man könnte das nennen, dass man das Gott gönnt. Manche Leute sind ganz verwundert, sagen, das geht doch nicht, ich kann doch nicht gönnerhaft Gott gegenüber sein. Kann man auch bei Lewis lesen oder so. Aber wenn, dann, ich finde, dass Was hier gemeint ist, wird besonders deutlich in einem Gebet, wovon die mittelalterlichen Leute sagen, Augustinus habe es gebetet, obwohl wir es bei ihm nicht gefunden haben. Ich habe es auch schon öfter zitiert. Dass er sagt, Gott, ich liebe dich so, dass wenn ich Gott wäre und du Augustinus, ich lieber Augustinus sein wollte, damit du Gott sein kannst. Also die Freude und das Gönnen, dass man Gott seine Göttlichkeit gönnt und sich darüber freut, dass er sie hat und nicht man selbst. Das Gönnen gehört zu Gunst. Gunst gehört zu Gnade. Also wir haben im Deutschen, wir hatten das, in der alten deutschen Sprache hatten wir das noch. Da konnten wir das ausdrücken, indem wir nämlich sagen, Gott erweist uns seine Huld und wir huldigen ihm. Und so drückt man es heute noch im Hebräischen aus und im Griechischen, im Lateinischen, dass ich da sagen kann, benedicat vos Deus Asion, sagt der Priester, Gott segne euch vom Sion her. Und dann kann er sagen, benedicamus Domino. Also wir segnen jetzt Gott, dass wir das sagen können. Und genauso mit dem Baruch, geheiligt, gesegnet sei der Name, Baruch Hashem. Gesegnet sei der Name, Gott segnet uns und wir segnen ihn. Wie gesagt, das sagen wir nicht mehr bei uns, sondern wir sagen dann eben Anbetung, Verherrlichen oder so anderen, verwenden gleich ein anderes Wort mit einer anderen Wurzel oder so. Dann ist es deutlicher unterschieden, aber es geht auch was verloren. Also mir liegt dran, dass man diese Chancen in diesen anderen Sprachen mit benutzen sollte in seinem Denken und seiner Meditation, weil es auf etwas aufmerksam wird, macht, was in unserer Sprache nicht so deutlich wird. Also dass man hier wirklich dasselbe Wort benutzt in den anderen Sprachen, Benediktio oder Baruch, nicht? Dass man also segnen in beiden Richtungen sagen kann und bei Huld und Huldigen auch noch. Nicht mehr, wenn man von Gnade redet. Gnade heißt, das kommt von oben und ich kann nicht sagen, ich bin Gott gnädig, das klingt komisch. Nicht? Aber als man früher noch sagen konnte, ich huldige ihm, da ging's. Und deswegen kommt dann diese connaturalitas deutlicher heraus in dieser alten Sprache noch. Nur muss man eben zugleich festhalten, dass dasselbe nicht auf die gleiche Weise ist, sondern dass das eben tatsächlich jeder nochmal an seinem Platz steht und ich verwechsle mich nicht mit Gott. Sondern deswegen dieser Aufblick, der dahin gehört und wenn also Jesus sagt, dass wir wie die Kinder sein sollen, dann hat ja der Vater von Spähmann, Heinrich Spähmann, ich finde, sein schönstes Buch geschrieben über Besinnung über das Kind, wo er sagt, das Dasein des Kindes ist ein Becher, der nach oben offen ist. Er lebt vom Aufblick, guckt hinauf auf die Eltern, zur Mutter hoch oder so. Und dass das eigentlich, das ist der Aufblick. Deswegen wird das Johannesevangelium lebt ganz entscheidend vom Anno, von oben her oder nach oben. Nicht von unten, Kirche von unten oder so, ne? Sondern von oben. Das ist genau dieser andere Punkt.
Wer kann sagen, Vater, ich bete dich an? Ich kann nur Sohn sagen.
Ja, das können wir alle sagen.
Ja, dann nur Sohn.
Ja, ja.
Vater, wenn ich sage Vater, also mein Vater, ich bete dich an.
Ja, ja.
Im Sohn sein.
So ist es. Ja, ja. Nur, ja, ja. Und dann sagen jetzt eben die. Nein, nein. Sondern zugleich dann noch hineingerufen. Ja. Und, ja. Und da sagen jetzt die großen Theologen, sagen dann, wir sind aber nicht natürliche Söhne, sondern adoptierte Söhne. Hineingenommen. Um eben diesen Unterschied festzuhalten, dass wir nicht Christus sind, sondern wir sind in Christus. Aber wir sind nicht Christus.
Mein Ich ist von Seiten nicht zu trennen. Wenn ich sage, Vater, ich bete dich an. Mein Ich, wenn ich es im Geist und in der Wahrheit bete, im Geist
ja, ja.
und in der Wahrheit.
Dann ist es nicht zu trennen, aber zu unterscheiden.
Zu trennen von der Teilhabe an der Gottheit, die
unsere
Menschen dafür angenommen hat.
So ist es. Ja, ja. Eben, aber unterscheiden. Die Formel heißt ja ungestrennt und unvermischt. Das ist die entscheidende Inkarnationsformel des Konzils damals, nicht? Ja, ja, eben. Und das unvermischt und ungetrennt. Also es wird nicht getrennt, aber unterschieden, denn sonst wäre es vermischt. Nicht wir, sondern der Sohn.
Seine Menschen dafür gezeugt?
Nein. Seine Menschennatur ist natürlich geschaffen. Und die Formel heißt, bei Thomas heißt die Formel, geschaffen durch Aufnahme. Also die zweite Person der Gottheit nimmt eine menschliche Natur an.
Okay, dann macht es einen Sinn.
So wird gesagt, nicht? Er nimmt also den Menschen, und durch diese die Aufnahme der menschlichen Natur durch das Wehr in Gott, muss man eben sagen, dass Christus ein Wehr ist, nämlich die göttliche zweite Person, und zwei was? Er ist nicht halb Gott und halb Mensch, wie so bei den Griechen, sondern er ist ganz Gott und ganz Mensch. Das ist die Formel, auf die man sich da in mehr als 100-jährigen, also Raufereien, dann geeinigt hat, das so zu formulieren. Also sagen, es ist eine Person, ein Wehr und die zweite Person in der Gottheit nämlich. Und er hat eine Natur von Anfang an, nämlich die göttliche Natur, er ist Gott. Und er nimmt jetzt neu an die menschliche Natur in ihm. Und deswegen hat man diesen Unterschied eingeführt zwischen Natur und Mensch. Vorher ist man auf so einen Unterschied natürlich gar nicht gekommen. Wie soll man auf so einen Unterschied kommen? Jetzt haben die angefangen, darüber nachzudenken, über ihn. Und da kommt dann diese Vertiefung, ein vertiefter Begriff von dem, was Person heißt, während das Wort ursprünglich ja nur Rolle hieß. Rolle im Theater oder in der Grammatik oder vor Gericht oder so. Ne? Dass es jetzt diese Würdebedeutung kriegt, Person ist der letzte Träger von allem oder jedem, eben das reine Wehr, das kann niemals Prädikat sein, sondern ist immer nur Subjekt. Natürlich kann ich sagen, Peter ist eine Person, aber damit mache ich nur ein Prädikat und eigentlich ist eigentlich kein Substantiv, sondern muss sagen, er ist Personal, müsste es eigentlich heißen. Also Person ist das, was nicht von einem anderen gesagt werden kann und was auch nicht von anderen angenommen werden kann. Deswegen kann er nicht noch eine menschliche Person annehmen, sondern eben nur eine menschliche Natur, ein menschliches Was und kein menschliches Wer. Nun, wenn ich das so ausdrücke, klingt es schon wieder komisch, denn wenn ich sage ein menschliches Wer, dann meine ich natürlich jetzt menschlich hier von der Eigenschaft her und sage es über die Person. Deswegen sage ich, Christus ist ganz Gott und ganz Mensch, aber er ist Mensch, nur als menschliche Natur, als menschliches Was, nicht als menschliches Wer, wenn ich das jetzt mal unterscheide. Wir können es nicht richtig ausdrücken, wie Sie merken. Also das können die anderen auch nicht besser als ich. Also in dem Fall, wir kriegen es nicht hin. Aber das ist der entscheidende Punkt. Nochmal, wir reden zwar das Was vom Wer, aber ich muss unterscheiden, wie ich das tue. Meine ich jetzt diese Natur, die der andere hat, oder meine ich diesen Unterschied zwischen Person und Natur? Also als Mensch wird er geschaffen und nicht gezeugt, denn er ist gezeugt vom Vater in der Gottheit, er ist schon da. Und er nimmt jetzt an menschliche Natur. Das ist die Formel, auf die sich die Theologen geeinigt haben. Und keiner von denen ist vollkommen oder in Ordnung. Warum soll es nicht einer versuchen, anders zu machen? Die Frage ist nur, ob es wirklich besser wird, was man dann versucht, weil wir es nicht ausdrücken können. Und da bleibe ich lieber bei der überlieferten Kirchensprache hier, als das anders zu probieren. Obwohl ich weiß, dass es eben Stotterei ist. Und deswegen gab es ja dann immer wieder auch dann Streitigkeiten darum, Trinitätsstreitigkeiten und Verurteilungen als Häresie und dergleichen in Masse, gerade zu dieser Thematik, sodass man wieder verstehen kann, dass viele Leute sagen, da kümmere ich mich am besten gar nicht drum. Nicht? Während andererseits, wenn man wirklich jetzt diese Wirklichkeit liebt und weiß, man ist da auf, und niemand sagt was, ich meine, also wir machen jedenfalls jetzt erstmal noch da 5 Minuten Pause oder 10. Hä? Und ehe es dann weitergeht. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, weil ich so, da ist man so im Denken und im Durch. Okay, also ist auch gut so.